SWR 2 Leben.
Es war vor etwa 12 Jahren. Da gab es in der brandenburgischen Stadt Rathenow einen Ideenwettbewerb. Sein Motto: Wie könnte Rathenow im Jahre 2020 aussehen? Das Ergebnis erschien in Form einer fiktiven Tageszeitung aus der Zukunft. Ronsard, ein guter Freund von mir, hatte daran mitgearbeitet. Ich kann mich noch erinnern, wie stolz er mir die Titelseite entgegenhielt. Unser Rathenow, das Leben in der Zukunft. Und in genau 12 Jahren werden wir uns dazu noch einmal sprechen. Im Februar 2018 erhielt ich die Nachricht von Ronsards plötzlichem Tod. Ronsard wurde 49 Jahre alt. Als Journalist war er in seiner Heimatstadt Rathenow sehr bekannt. Dennoch standen wir nur zu 6 an seinem Grab. Der Trauerredner, Ronsards Mutter, sein Bruder Rutjard mit Ehefrau, Ronsards langjährige Lebensgefährtin Christine, meine Frau und ich. Ich hatte damals viele Fragen, auf die ich keine Antwort finden konnte. Warum musste es zu diesem frühen Tod kommen? Hätte ich ihm helfen können?
Kapitel 1. Ralf.
Ich besuche ein kleines Dorf bei Halle. Hier lebt Ralf. Er war dabei, als ich Ronsard zum ersten Mal begegnete. Das war 1995 in Berlin, bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.
Wir waren damals an der Fachhochschule der BFA und hatten in der Freizeit dann mal die Möglichkeit, ihn kennenzulernen.
Er war, kann ich mich erinnern, ein Typ, der auffiel.
Er trug einen Bart, hatte eine Brille auf und von der Art her war er so ein bisschen zurückhaltenderer Typ.
Immer mit Sakko.
Das Clips. Das war für mich immer so ein bisschen wie ein Vertreter.
Also er hatte, das habe ich erst später erfahren, Krebs gehabt, musste seine Ausbildung unterbrechen, hatte die ganze Behandlung erfolgreich überstanden und setzte 1994 wieder mit seiner Ausbildung ein.
Sein eigentliches Hobby war Star Trek. Und er konnte da fast wie ein Wasserfall drüber reden und hat uns dann irgendwann mal dazu eingeladen, bei sich zu Hause doch mal das ein oder andere sich anzusehen.
Er hatte eine Wohnung in Berlin-Wilmersdorf, war das, glaube ich, ja?
War eine Einraumwohnung, wenn ich mich richtig erinnere. Mit einer Küchenecke und Sofa und Fernsehbildschirm. Und Tisch natürlich davor, ist klar, vom Sofa. Ja, das Überraschende war, es waren Schränke. Und wenn man die dann aufgemacht hat, erwartet man vielleicht, ich sag mal, irgendetwas Serviemäßiges oder Gläser oder sonst irgendwas.
Stimmt, ja, ja.
Aber nee, da standen akkurat aufgereiht sämtliche VHS-Kassetten mit Star Trek-Filmen.
Ich glaube, alles, was bis dahin irgendwie das Licht der Bildschirme erblickt hatte, war bei ihm vorhanden, oder?
Es wirkte zumindest wie eine kleine Bibliothek davon. Er blieb ja nicht bei der VHS-Kassette mit Beschriftung stehen, sondern auch die entsprechenden Fanartikel, die er sich da beschafft hat.
Bis hin auf den Star Trek-Wecker. Hast du den noch in Erinnerung?
Ja.
Da ertönte eine martialische Stimme: Achtung, die Enterprise wird angegriffen. Aufstehen oder irgendwie sowas.
Das musste sein, ne?
Du sagtest, als wir ihn damals besuchten, dass da so ein bisschen die Kulisse fiel.
Also mir kam er in dieser Ausbildungsphase als ein bisschen deplatziert vor. Irgendwie, als würde er da nicht hingehören. Als würde er das tun, weil er es tun muss, weil er Geld verdienen muss, weil die Wohnung zu bezahlen ist, weil man ja essen, trinken und so weiter muss. Aber nicht, dass es ihn ausgefüllt hätte, sondern okay, es ist wie lästige Pflicht. Man macht es, aber okay, man macht es nicht unbedingt gern.
Wie kam es dazu? Hatte mir Ronsard jemals davon erzählt, was er vor unserer Ausbildung gemacht hatte? 1994, als wir uns kennenlernten, lag das Ende der DDR noch gar nicht lange zurück. Manchmal holten ihn die Erinnerungen an diese Zeit ein und ihre nostalgische Verklärung. Dann sagte er Sätze wie: In der DDR war alles besser. Heute frage ich mich, welche Träume und Sehnsüchte ihn bewegten, bevor die Mauer fiel, und welchen Weg er bis dahin zurückgelegt hatte.
Kapitel 2. Rutjard.
Mein Name ist Rutjard Kemeny, bin in Rathenow geboren. Naja, eigentlich war er immer noch der große Bruder, der eine Menge Mist mitgemacht hat. Auf Anhieb fällt mir halt ein, die Sache mit den Flugzeugmodellbausätzen. Dass er mich ja vom Kindergarten abgeholt hat mit Omas altem Fahrrad und wir dann gemütlich in den Spielwarenladen gezogen sind und er dann Flugzeugmodelle gekauft und die dann auf dem Gepäckträger nach Hause stolz gefahren hat. Und dann mussten wir noch vorher im Konsum irgendwas einholen und da hat uns dann Mutti erwischt. Und die Sache, die kriegen wir immer noch oder kriege ich immer noch zu hören heutzutage, weil wir das halt heimlich gemacht haben als Bruderteam. Der Kleine war halt begeistert, dass er in den Spielwarenladen durfte und der Große wollte halt seine Flugzeugmodelle haben.
Wie alt warst du da?
4 vielleicht, 4, 5, so in dem Dreh.
Und wie viele Jahre war Runsert älter?
Er war 7 Jahre älter. Und als ich Baby war, da gibt es halt noch Bilder, da war er, glaube ich, sehr begeistert davon, dass er ein kleines Brüderchen kriegt. Aber mit der Zeit hat es ihn wahrscheinlich dann doch mehr genervt, weil wir halt in einer engen Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt haben. Wir hatten nur 42 Quadratmeter. Und zu dritt denn, ein wirkliches Kinderzimmer gab es nicht. Und da nervte denn wahrscheinlich der kleine Bruder doch mehr. Also als kleiner Bengel war es natürlich so, man war begeistert, man hatte ein großes Vorbild. Vater hatten wir beide nicht. Und insofern war er ja damals die Vaterfigur. Das große Vorbild halt. Er war der Typ mit Vision. Irgendwo immer ein bisschen der Spinner, aber er war der Denker. Von klein auf.
Was hat er denn so für Visionen gehabt?
Er war schon immer sehr fasziniert von Science Fiction. Jules Verne war sein Ding, die Zukunft. Das war doch irgendwie seins. Und alles so mit Weltall und solchen Geschichten, das war seins. Nach der Schule, er hatte ja eigentlich vor zu studieren und solche Sachen. Er wäre ja am liebsten zur Armee gegangen, aber gesundheitlich war das ja alles nicht möglich. Bei Ronsard wurde die Epilepsie festgestellt und dadurch musste er ständig Medikamente einnehmen. Und dann hat er halt sein Studium versucht, bevor er hätte studieren können. Da musste er eine Berufsausbildung haben. Also dann zum Fachverkäufer eine Ausbildung starten und erst dann wäre er zum Studium zugelassen worden.
Aber irgendetwas kam dazwischen. Warum wollte er nie darüber reden? War es möglicherweise eine selbstverschuldete Dummheit, die schließlich seine gesamten Pläne über den Haufen warf? Zumindest, das ist sicher, wurde sein Leben bereits vor dem Ende der DDR gründlich durcheinandergewirbelt.
Er hatte ja nach der Wende in einer Molkerei gearbeitet in Rathenow. Und die Molkerei wurde ja umstrukturiert bzw. abgewickelt. Und dementsprechend wurden die Mitarbeiter dann auch nach und nach entlassen. Und er zählte dann dazu. Da hatte er dann danach eine Arbeitsstelle bei der Vermessung. Und irgendwann präsentierte er uns halt die Sache. Er hat sich bei der BFA beworben und er wird jetzt die Sache mit der Vermessung sausen lassen. Er studiert jetzt Versicherungsrecht. Wir waren überrascht, weil er halt solche Sachen immer im stillen Kämmerchen ausgekocht hat. Da war er halt der Eigenbrötler. Im Vorfeld nicht so schnell darüber sprechen, einfach handeln, machen und seine Familie vor vollendete Tatsachen meistens stellen. Konnte es halt auch irgendwie nicht verstehen, aber er wollte das unbedingt und es war ja so seine Sache. Akten abheften, Stempel waren sein Ding. Er war halt der Bürotyp.
Dazu habe ich noch was. Paginiergerät.
Ein Zählstempel.
Also, genau, um Seiten zu zählen. Mhm. Den hat er mir ein Jahr bevor unsere Wege auseinandergingen ausgeliehen.
Wenn du möchtest, behalte ihn als Andenken.
Dankeschön. Also eigentlich so von der Form her. Eckig, kantig, erinnert ein bisschen an ihn, oder?
Wenn da jetzt noch ein Schlips dranhängen würde, ja.
Kapitel 3. Christine.
Christine war Ronsards langjährige Lebensgefährtin. Sie wohnt in einem kleinen Dorf bei Leipzig. Im März 2020 telefoniere ich mit ihr. Zunächst ist sie sich unsicher, ob sie mit mir über Ronsard sprechen möchte. Am nächsten Tag, ich bin gerade mit dem Auto unterwegs, bekomme ich einen Rückruf. Christine ist einverstanden. Wir treffen uns nur wenige Stunden später.
Ja, wir haben uns kennengelernt im Jahr 2000 in einer Reha. Es kam eigentlich überraschend. Wir hatten uns gesehen. Es stand ein kräftiger Mann vor mir, der versucht hat, mich mit Worten zu unterstützen, die ich von ihm gerne annahm. Ja, und so haben wir uns langsam angenähert in Gesprächen, über viele Dinge gesprochen, über seine Probleme, über meine Probleme. Da haben wir gemerkt, dass wir irgendwie auf einer gleichen Wellenlänge waren.
Christine war verwitwet, hatte kurz zuvor ihren Mann verloren. Sie lernte Ronsard in einer Situation kennen, als dieser zwar seine Ausbildung ohne einen Abschluss beendet hatte, aber weiterhin als Angestellter bei der gesetzlichen Rentenversicherung arbeiten durfte. Eine zunächst ausgesprochene Kündigung musste zurückgenommen werden, da Ronsard aufgrund seiner Vorerkrankungen als körperlich schwerbehindert galt. Dennoch war er unzufrieden. Anträge annehmen, erst bearbeiten, wegheften, Entscheidungen dürfen nur andere treffen. Eine monotone Strafarbeit, klagte er immer wieder.
Er fühlte sich nicht richtig akzeptiert. Seine Meinung wurde oftmals in Frage gestellt, obwohl er eigentlich ein Mensch war, der immer dachte, er macht's richtig. Wir waren 6 Wochen zusammen in Bad Kissingen und ja, verliebt eigentlich am letzten Abend. Und irgendwie haben wir gespürt, uns verbindet etwas. Was wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht so richtig? Ich denke, Probleme. Einer auf diesem Gebiet, der andere auf jenem Gebiet. Aber wir hatten beide Probleme und wir haben versucht, uns gegenseitig zu unterstützen, zu helfen. Ja, irgendwo wieder Willenskraft gegenseitig zu geben. Und die haben wir beide gebraucht zu dem Zeitpunkt. Ja, nach der Kur ist, da wurde nicht lange, da haben wir uns dann privat das erste Mal getroffen und haben gesagt, okay, wir wollen den Kontakt aufrechterhalten. Wir wollen versuchen, eine feste Beziehung aufzubauen. Die Entfernung hat uns natürlich immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, aber trotzdem haben wir versucht, uns immer wieder mal zu sehen und unsere Beziehung aufrechtzuerhalten und auszubauen.
Jetzt muss man ja dazu sagen, also dein Wohnort und Rathenow, es liegt ein bisschen weiter entfernt.
180 Kilometer etwa.
Mitte 2001 wurde das Arbeitsverhältnis bei der BFA beendet. Aufgrund zunehmender psychischer Probleme bekam Ronsard von da an eine zeitlich befristete Erwerbsunfähigkeitsrente. Allerdings durfte er sich etwas zum Lebensunterhalt dazu verdienen. Um im Arbeitsalltag wieder richtig Fuß fassen zu können, bestärkte ihn sein behandelnder Arzt darin. Ronsard entdeckte den Journalismus und das ostdeutsche Anzeigenblättchen Bravo. Bravo mit W.
Und dann hat er in Rathenow angefangen, für die Zeitung zu arbeiten. Es waren verschiedene Zeitungen. Die Bravo, das war die erste. Und da hat er sich auch sehr intensiv reingeklemmt, hat sehr viel Zeit dafür verbracht, war auf sehr vielen Veranstaltungen, war fast überall präsent. Ja, das habe ich schon sehr, sehr geschätzt an ihm. Seine Wissensgier, seine Neugierde, wie er das Ganze dann umgesetzt hat in seine Zeitungsartikel.
Muss man ja dazu sagen, die Bravo ist eigentlich, es gibt sie glaube ich heute noch, ein Werbeblatt. Er macht ja wirklich sehr hochwertigen Journalismus für ein Blatt, was eigentlich gar nicht diesen Anspruch hatte.
Ja, das stimmt. Aber so war Ronsard. Es konnte nicht fein genug sein. Es sollte sehr gut sein. Es sollte einfach besser als alle anderen abgelieferten Arbeiten sein. Er wollte Bestleistung liefern.
Kapitel 4: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
die Tageszeitung, wir schreiben das Jahr 2020, die Märkische Allgemeine, die Regionalbeilage der Westtafelländer. In seiner Zukunftsvision, beziehungsweise in der Zukunftsvision von Redakteur Joachim Willisch und von ihm, von Honsrad Grill.
Erkennst du deinen Bruder wieder in dem, was hier geschrieben wurde?
Ja, eindeutig. Der Perfektionismus in seiner Zeitungsgestaltung. Perfekte Bilder, perfekte Aufstellung, klar aufgestellt, mit treffenden Überschriften. So, wie er es Jani gemacht hat.
Was wäre zum Beispiel so eine treffende Überschrift?
Pulverdampf und Siegesjubel.
Ich habe damals, die vielen Jahre, die wir zusammen waren, sehr viele Zeitungsartikel von ihm gelesen. Ich war mit dabei, wenn er seine Worte in Schrift umgesetzt hat. Ich habe Ablage für ihn gemacht. Ich habe sehr viel gesehen und ich habe ja auch sofort vieles wiedererkannt. Es spiegelt seine Handschrift wider. Hier steckt seine Arbeit drin, das kann man eindeutig erkennen. Die ganze Aufmachung, die Anordnung und dann vielleicht auch manche Wortwahl. Manche Worte, da musste man schon ein bisschen nachdenken, warum ist er jetzt auf dieses Wort gekommen? Also es waren Gedankengänge dabei. Ja, es hat mich bewegt.
Seine Reportagen machten Ronsard in Rathenow bekannt. Und er genoss die lange vermisste Anerkennung durch die Leser und engagierte sich deutlich mehr als andere.
Die Fotografen von den professionellen Zeitungen, die sind immer dahin gekommen, haben 3 Aufnahmen gemacht und weg waren sie. Er hat sich halt die ganze Sache angetan, war am besten eine halbe Stunde eher da und noch eine halbe Stunde danach, um irgendwelche Gespräche noch zu führen, damit er auch wirklich jede Kleinigkeit mit aufnehmen konnte. Und dann wurden 500 bis 600 Bilder geschossen und die mussten alle durchgesehen werden. Und nach Qualität am besten noch sortiert werden. Und das hat dann natürlich mehrere Stunden gedauert, um solche Artikel denn fertigzustellen. Also dann musste da natürlich die Wortwahl seinen Vorstellungen entsprechen und die Zeichensetzung musste akkurat sein.
Eigentlich hat es mich gewundert, dass er auf der einen Seite so in die Öffentlichkeit ging, so viel zusammengetragen hat, so viel Kontakte wahrgenommen hat, Termine wahrgenommen hat und. Aber auf der anderen Seite war er auch sehr zurückhaltend, hat sich auch gerne eingeegelt in seiner Wohnung und am liebsten auch mal eine Zeit lang gar nicht rausgeschaut. Er hat es auch genossen, alleine zu sein. Am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, hatte er eigentlich einen sehr guten Kontakt zu seinen Kumpels, zu Micha, zu Klaus. Wir haben uns auch öfters mal getroffen, speziell zu seinem Geburtstag. Waren immer alle herzlich eingeladen, seine Kumpels, seine Familie. Haben wir schön gefeiert. Wir sind dann auch zu seinen Kumpels mal hingegangen. Aber das hat im Laufe der Jahre dann nachgelassen. Es wurde mit der Zeit immer weniger. Und ich weiß nicht warum. Ronsard hat sich eigentlich zurückgezogen.
Er hat alles in eine Schublade getan. Er hat sehr differenziert die Leute behandelt halt. Also er war zu Freunden ganz anders als zur Familie. Und er hat auch immer versucht, alles so ein bisschen zu trennen. Er hat nicht so viel über Freundschaften geredet wie vielleicht ein anderer. Bloß nicht den einen mit dem anderen so zusammenkommen zu lassen.
Er war kein Mensch, der seine engsten Mitmenschen, ich sag mal, alle auf einen Haufen zusammennimmt. Nein, er wollte mit jedem einzeln, damit keiner von dem anderen so viel erfahren hat. Und so war halt Ronsard, er hat mit einer Person kommuniziert und die anderen, ja, mal ein bisschen pausiert, dann mal wieder gewechselt. So war halt.
Im Mai 2009 beschloss ich, zusammen mit Ronsard an einer gemeinsamen Radioreportage zu arbeiten. Es sollte um Paintball gehen, ein Spiel, dem ein mögliches Verbot drohte. Wir machten den Selbstversuch auf einem Paintball-Gelände bei Eisleben. Nach dem Spiel verabredeten wir uns zum Gespräch in einem Café, um uns über unsere Erlebnisse auszutauschen.
Hat mich so ein bisschen an meine Kinderzeit erinnert, Cowboy und Indianer spielen.
Würdest du es nochmal machen? Ist jetzt dein Interesse geweckt für ein neues Freizeithobby?
Nee, so nicht, nee. Es war ein interessantes Erlebnis, aber nicht so mein künftiges Hobby.
Ich ahnte nicht, dass dies unser letztes Treffen sein würde. Mitten in der weiteren Arbeit an der Reportage verschwand er einfach. Meine Anrufe ignorierte er. Ich wusste, wie stur Ronsard sein konnte und gab es irgendwann auf, ihm hinterher zu telefonieren. Unsere Wege trennten sich, obwohl er so lange einer meiner besten Freunde gewesen war. Selbst über große Entfernungen hinweg waren wir immer in Kontakt geblieben und hatten am Leben des jeweils anderen teilgenommen. Dann kam für mich schleichend und unerklärlich der Schluss.
Irgendwie hat er sich von einigen Menschen dann halt losgesagt. Und das konnte er halt sehr gut. Wenn ihn jemand enttäuscht hat, würde ich sagen, dann hat er den anderen halt fallen gelassen, würde ich mal so formulieren wollen.
Definitiv.
Definitiv. Hast du ja.
Das habe ich selber am eigenen
erlebt. Und genau. Er war da auch stur wie ein Elefant. Ein Elefant vergisst nie.
Ein Elefant vergisst nie. Ein Spruch, den ich mir oft von ihm anhören musste, wenn er sich über eine Kränkung oder ein von ihm empfundenes Unrecht durch seine Mitmenschen beklagte. Doch womit hatte ich ihn enttäuscht? Einen offen ausgetragenen Streit gab es zwischen uns nie. Ronsard verschwand einfach. Fast hatte ich das Gefühl, als ob er vor mir geflüchtet sei.
Epilog.
Ich erfuhr nicht viel über Ronsards letzte Jahre. Sein Bruder Rutjard sagte mir, dass er sich mit allen Zeitungsredaktionen der Umgebung zerstritten hatte. Spätestens ab 2010 bekam er keine Aufträge mehr. Ein Jahr später scheiterte Ronsards Beziehung zu Christine.
Ja, du hast das auch mit erfahren müssen, dass er so zum Teil wechselhaft war. Für mich war das nicht immer einfach. Nach 10 Jahren war das für mich dann auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, tja, wir wollen den Kontakt nicht weiter ausbauen. Ich habe es ihm wissen lassen. Wir haben da nichts mehr voneinander gehört.
Ich stelle mir vor, wie niedergeschlagen er gewesen sein musste. Aber zugleich auch wütend über die Welt und sich selbst. Die kleine Rente, die immer wieder verlängert wurde, besserte er sich jetzt mit dem Austragen von Zeitungen aus. Es waren genau jene Zeitungen, für die er vorher geschrieben hatte.
Also so richtig wirklich hat er sich dazu nie geäußert. Aber irgendwo ist er halt an einem Punkt angekommen, wo er wahrscheinlich auch nicht mehr weiter gewusst hat.
Ronsard starb allein in seiner Wohnung. Ein einsamer Tod, aber kein Selbstmord. Neben seinen vielen Erkrankungen hat er auch an Diabetes gelitten. Für mich und auch die anderen, die ich befragt habe, ist er immer noch ein Rätsel und eine vielseitige Persönlichkeit.
Irgendwie sieht man ihn jetzt vielleicht ein bisschen anders, als man ihn früher wahrgenommen hat. Weil irgendwo, dadurch, dass man andere Menschen gesehen hat, kennengelernt hat nach seinem Tod oder intensiver gesprochen hat, hat man plötzlich andere Facetten kennenlernen müssen. Das ist wirklich so.